Herzlich willkommen zu unserem Podcast Richtlinien im Unternehmen – Tipps bei der Erstellung und Umsetzung, den wir am 28. März 2024 um 9 Uhr aufnehmen. Er richtet sich an die Unternehmensleitung und alle, die für die Erstellung und den Lebenszyklus von Richtlinien zuständig sind. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir ist wieder Sandra Kleven, unsere Beraterin für Informationssicherheit, Datenschutz und Qualitätsmanagement. Hallo Sandra.
Hallo Alice und hallo liebe Zuhörer.
Sandra, in eigentlich allen Managementsystemen, wie einem Informationssicherheitsmanagementsystem oder einem Qualitätsmanagementsystem, sind Richtlinien essentiell. In der ISO 27001 zum Beispiel wird im Anhang A sehr oft erwähnt, dass themenspezifische Richtlinien definiert, genehmigt, veröffentlicht und zur Kenntnis genommen werden müssen. Sei es für die Informationssicherheitspolitik allgemein oder aber für spezielle Themen wie Zugangsrechte oder sicheres Anmelden. Warum?
Naja, die Richtlinien sind der dokumentierte Nachweis, wie Informationssicherheit im Unternehmen gelebt wird. Also im besten Fall. Es gibt eine Hilfestellung, also es sind praktisch die Leitlinien, wie etwas gemacht wird für die Mitarbeitenden. Und gibt natürlich für die Geschäftsführung dann auch entsprechend Sicherheit, was so Haftungsausschlüsse gibt. Ne? Wenn ich irgendwo festgelegt habe, wie das Vorgehen sein soll und jemand verstößt dagegen, dann habe ich halt die Sicherheit, dass ich ihm das gesagt habe, wie es eigentlich sein soll.
Okay, man kommt also nicht drum herum, Richtlinien zu erstellen. Für viele ist das aber so eine ungeliebte Sache. Richtlinie klingt ja auch immer so streng und nach viel Bürokratie. Wie bringst du denn deine Beratungskunden dazu, sich ordentlich mit den Richtlinien auseinanderzusetzen?
Naja, in erster Linie weise ich erstmal darauf hin, wie wichtig das ist. Diese Richtlinien sind halt sehr gute Orientierungshilfen für die Prozesse. Und meine Aufgabe ist es dabei natürlich auch zu zeigen, dass es nicht zu bürokratisch sein muss. Und es gibt auch Tools, die dabei helfen können.
Das hört sich ja schon mal gut an. Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste beim Erstellen von Richtlinien?
Naja, von vornherein sollte man die Kriterien für die Richtlinien festlegen. Ja? Dass man sich vor einer ISMS-Einführung oder überhaupt vor einer Managementsystemeinführung Gedanken darüber macht, wie das Ganze laufen soll. Darüber hat übrigens Andreas Lange auch einen guten Podcast im letzten Jahr gemacht. ISMS mit Methode heißt er. Und natürlich sollten im besten Fall alle Richtlinien nachher am Ende auch gleich aussehen und gleich aufgebaut sein. Dann sind sie einfacher zu verstehen und die Systematik ist für jeden einleuchtend. Wichtig ist immer, dass man sich von vornherein Gedanken macht, dass man die Kapitel Ziel, Geltungsbereich, mitgeltende Unterlagen, also zum Beispiel, wenn man Formblätter oder Prozessschaubilder hat, dass man das damit aufführt und natürlich auch den Genehmigungsablauf festlegt. Ne? Also wer macht die Änderung, wer macht die Prüfung und wer gibt es dann frei? Das heißt, wer unterschreibt am Ende dafür, dass diese Richtlinie so veröffentlicht wird? Es muss also immer einen Besitzer geben, einen Owner und einen Verantwortlichen dafür. Dann gibt es natürlich immer eine Klassifizierungsstufe. Also ist es intern oder ist es vielleicht sogar was Vertrauliches? Und dafür sollte man sich immer am besten eine Vorlage bauen.
Gibt es denn Formulierungen, die unbedingt in so einer Richtlinie stehen müssen, beziehungsweise welche, die möglichst nicht auftauchen sollten?
Ja, es gibt keine direkte normative Vorgabe für den Inhalt von Richtlinien. Es müssen halt die Anforderungen der Norm abgebildet sein. Dabei ist natürlich immer wichtig, das predige ich meinen Kunden immer, dass sie nur das aufschreiben, was auch gelebt wird. Nicht den ich wünsche dir was Idealfall, sondern die Richtlinie muss den gelebten Prozess widerspiegeln. Es geht ja darum, dass das im Nachgang auch nachgewiesen werden muss, dass dieser Prozess wirklich so läuft. Und wenn man da irgendwie Differenzen hat, muss man halt eben erstmal den Prozess sich einmal angucken und da unter Umständen Fehler beheben und dann die Richtlinie entsprechend anpassen. Im Wording ist es so, dass ich immer dazu tendiere, man sollte lieber sollte verwenden als muss. Das lässt nämlich im Zweifelsfall auch mal eine Ausnahme zu. Muss es wirklich dann nur bei nicht verhandelbaren Dingen. Also zum Beispiel, es ist technisch vorgegeben, dass ein Passwort immer 12 Zeilen lang sein muss. Dann kann es auch in der Richtlinie so drinstehen, wenn es technisch konfiguriert ist. Aber Auditoren sind darauf spezialisiert, ausgerechnet das System zu finden, wo keine 12 Zeichen hinterlegt sind. Von daher ist dann ein sollte vielleicht doch hilfreich. Dann sollte man, ganz wichtig, auf Mitarbeiternamen, auf Produktbezeichnungen und so verzichten. Lieber Rollenbeschreibungen, also Stellenbeschreibungen hinterlegen oder eben eine Produktkategorie. Also ich schreibe dann nicht, ich verwende Tool XY, sondern ich schreibe, ich verwende ein toolbasiertes Mobile Device Management. Dann muss man nämlich, wenn sich der Mitarbeiter, wenn es das Unternehmen verlässt, also das Produkt vielleicht geändert wird oder ähnliches, dann muss man nicht alle Richtlinien durchsuchen, wo die Namen auftauchen könnten und alles wieder anpassen.
Gut, für die einzelne Richtlinie kann ich also wunderbar eine Vorlage verwenden. Aber wie schafft man es nachher, alle Richtlinien unter Kontrolle zu halten, dass zum Beispiel die Überarbeitungszeiten eingehalten werden und auch, dass immer die aktuelle Version den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird?
Ja, dafür brauche ich dann wieder ein Richtlinienmanagement. Das heißt, es muss immer einen Verantwortlichen dafür geben. Im ISMS ist das am besten Fall immer der ISB, also der Informationssicherheitsbeauftragte. Gegebenenfalls gibt es bei größeren Firmen auch noch Koordinatoren in den einzelnen Abteilungen. Dann sollte man eine Übersicht über alle Richtlinien haben. Das kann in Excel sein oder das kann auch eine toolgestützte Version sein. Vorteile vom Tool ist meistens, dass die oft schon die Versionierung und die Historie hinterlegen. Also wenn ich so ein Dokumentenmanagement-Tool benutze, dann macht das Tool das eigentlich von alleine. Das heißt, da spare ich mir immer das darauf zu achten, ob die Version korrekt ist, ob ich das Datum angepasst habe. Geht aber auch ohne, mit ein bisschen Disziplin. Das Richtlinienmanagement ist sehr wichtig, um auch da wieder die Haftungsrisiken zu minimieren. Denn wenn ich veraltete Richtlinien und fehlerhafte Versionen im Unternehmen kursieren habe, dann ist das wieder eine unzureichende Kenntnisnahme bei den Mitarbeitern. Und das kann wieder zu einer Nichtkonformität bei der Zertifizierung führen. Oder eben auch im Zweifelsfall zu einem Haftungsproblem.
Wenn es jetzt aber an das Schreiben von Richtlinien geht, tun sich doch viele schwer, Prozesse in Worte zu fassen, die eigentlich nur gelebt werden. Was ist denn da dein Tipp?
Naja, nicht dramatisieren. Richtlinien müssen verständlich gehalten werden. Das heißt also nicht irgendwie hochtrabendes Behördendeutsch oder Fachchinesisch und immer im Hinterkopf behalten, dass es halt eben Leitplanken sind. Das heißt, der sicherheitsrelevante Prozess ist klar zu definieren, aber nicht zu detailliert zu beschreiben. Dementsprechend müssen natürlich dann auch alle Mitarbeiter diese Richtlinie verstehen können. Und wenn ich da, wie gesagt, zu fachchinesisch werde, dann schalten die auch ab und dann lesen die das nicht mehr. Und dann wird der Prozess nicht eingehalten. Den fachlichen Inhalt, den ich in so eine Richtlinie reinpacke, muss ich natürlich mit denen besprechen, die es direkt betrifft. Also zum Beispiel die Passwortrichtlinie mit dem IT-Leiter, ne? Der dann technisch unterstützen kann und sagen kann, hier, okay, in unserem System ist das so und so hinterlegt, wir steuern das so und so. Und ja, die Richtlinien können dann entsprechend angepasst werden und ja, reviewed werden, nennen wir das im Fachchinesisch, von den fachlich kompetenten Personen. Wie vorhin erwähnt natürlich, nur aufschreiben, was wirklich gelebt wird. Auditoren erkennen, wenn die Richtlinie am gelebten Prozess vorbeigeht und das relativ schnell. Wenn das eine Systematik ergibt, ist das eine Abweichung. Dann hat man ein Problem, was man dann wieder abstellen muss und nachbessern muss. Richtlinien können natürlich auch verändert werden, ne? Nach und nach verändern sich ja auch Prozesse und dann müssen eben die Richtlinien auch angepasst werden. Das gehört ja auch durchaus zum normalen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der Norm. Kapitel 10, Verbesserung in den gängigen Managementnormen überall vorhanden.
Wie kann ich denn diese Richtlinien dann am besten an diese Mitarbeiter bringen, damit die dann auch den Kenntnisstand haben darüber?
Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir hier bei Anmato, weißt du ja, nutzen im Intranet die Veröffentlichung und die Mitarbeiter bekommen dann eine Mitteilung, dass dort eine neue Version oder eine neue Richtlinie dort liegt. Außerdem haben wir noch den Mitarbeiter-Newsletter. Die Erklärung der Richtlinie sind da kurz und knapp drin. Dann kann man da nachgucken. Für meine Kunden ist es häufig so, es gibt entweder die Möglichkeit, einen Aushang zu machen oder es gibt Abteilungsschulungen. Oft haben die, wie gesagt, auch ein Intranet oder SharePoint, also so eine Ordnerstruktur. Eine gute Idee ist auch ein firmeninterner Podcast übrigens. Oder eben ja, die Jahresauftakttreffen. Manche machen es bei den Betriebsversammlungen. Das ist ganz unterschiedlich. Interessant wird es dann nochmal, in der deutschen Übersetzung der Norm heißt es nämlich, Mitarbeiter müssen zur Kenntnis nehmen. Das heißt, hier ist aktuell keine Bestätigung explizit gefordert. In den englischen Normversionen steht aber immer Acknowledge und das bedeutet so viel wie anerkennen, bestätigen. Das ist dann schon wieder etwas schwieriger. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie die Auditpraxis das zukünftig sehen wird.
Ja, könnte interessant werden. Was passiert denn, wenn Mitarbeiter sich nicht an Richtlinien halten?
Naja, die Norm fordert ja explizit, dass ein Maßregelprozess definiert ist. Und man könnte dann auch gegebenenfalls ein sogenanntes KPI, also ein Key Performance Indicator, über die Verstöße erstellen. Also eine Kennzahl. Ne? Wie viele Verstöße habe ich, zu welchen Themen? Und bei zu vielen Verstößen sollte man dann halt eben die Richtlinie überprüfen. Indikator wäre dann nämlich, dass zum Beispiel der gelebte Prozess nicht korrekt beschrieben wurde oder dass die Mitarbeiter die Richtlinie gar nicht verstanden haben oder vielleicht sogar gar nicht kennen.
Das könnte natürlich sein. Gut, dann lass mich noch einmal zusammenfassen. Richtlinien sollten als Hilfe gesehen werden und nicht als bürokratischer Unsinn. Mit der richtigen Vorlage kann die Gliederung schon vorgegeben werden und alle wichtigen Punkte wie Klassifizierung, Freigabeprozess, Verantwortlicher und so weiter dann schon aufgeführt sein. Damit ist man dann auf der richtigen Seite, dass alle Richtlinien gleich aussehen und man sollte nur wirklich gelebte Prozesse aufschreiben, die mit der Zeit dann anpassen und die Richtlinien nachziehen. Und vor allem alles verständlich aufschreiben und keine Wissenschaft draus machen. Richtig?
Sehr schön zusammengefasst, genau.
Dankeschön.
Auch meine Kunden merken ja immer, je länger sie mit den Richtlinien arbeiten, desto einfacher wird es, ne? Und man darf halt keine Angst davor haben, auch mal was Neues zu probieren und neue Richtlinien zu erstellen. Immer mit der gleichen Vorlage ist das überhaupt kein Problem.
Na, das klingt doch schon mal sehr ermutigend. Gut, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen zum Thema Richtlinien in Managementsystemen oder allgemein zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz haben, sind wir gern für Sie da. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Fragen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei dir, Sandra, für das nette Gespräch und deine Erklärung.
Gerne doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.